Jetzt kommt deine Gesundheit. Der Gesundheitspodcast aus dem Klinikum Esslingen.
Hallo zusammen. Ich begrüße euch zu unserer neuen Folge unseres Podcasts Deine Gesundheit, dem Podcast des Klinikums Esslingen. Mein Name ist Anja Dietze, ich bin Unternehmenssprecherin am Klinikum Esslingen und freue mich auf die neue Folge, diesmal mit Simon Nowak, dem Leiter unseres sozialpädiatrischen Zentrums hier am Klinikum. Hallo Simon.
Hallo Anja.
Schön, dass du da bist. Wir kennen uns schon lange. Wir sind schon lange gemeinsam hier am Klinikum Essling tätig und du im sozialpädiatrischen Zentrum. Vielleicht erstmal für alle da draußen. Was ist denn das überhaupt?
Ja, das ist eine ganz gute Frage, denn die Frage, die stellen sich oft auch Eltern, die das erste Mal zu uns kommen, beziehungsweise ich frage die Eltern meistens, wenn sie das erste Mal kommen, ob sie eigentlich wissen, wo sie sind. Also klar, sagen sie ja im SPZ, aber was das bedeutet, wissen tatsächlich viele oft nicht. Insofern finde ich das genau richtig, das erstmal zu erklären, und ich pflege das auch so und auch meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Anfang mal zu erklären, wer wir sind und was wir eigentlich tun. Ich finde den Begriff ein bisschen sperrig oder eigentlich oder aussageschwach in dem Sinne, man sagt, was hat sozial damit zu tun und was ist überhaupt pädiatrisch? Also pädiatrisch heißt ja kinderärztlich, also das heißt, ich bin Kinderarzt und wir sind eine kinderärztlich geleitete Einrichtung. Und das Wort Sozialpädiatrie kommt eigentlich so aus der sozialen Pädiatrie und ganz ursprünglich von der Geschichte her schon eigentlich lange zurückliegend, so aus einer Zeit, wo man gesagt hat, Kinderärzte und Ärztinnen sind nicht nur für die Heilung zuständig, sondern eben halt für viel mehr. Das heißt, das gesamte soziale Umfeld, Entwicklung der Kinder ist eben nicht nur Medizin, sondern viel mehr. Und so ist es eigentlich, sag ich mal, so in den 60er, 70er Jahren des letzten Jahrhunderts entstanden, dass man eben Sozialpädiatrie als solches definiert hat und dann auch erste sozialpädiatrische Zentren gegründet hat, 1968. Mhm. Und bei uns in Esslingen, uns gibt es seit 2004 als SPZ oder sozialpädiatrisches Zentrum. Mhm. Der Hintergrund ist der, dass man eben in der normalen, nenne ich es mal, klassischen kinderärztlichen Praxis eben ganz viele Dinge auch tut, die natürlich auch mit der Sozialmedizin zu tun haben, auch mit den Eltern spricht, mit den Kindern ausführlich spricht, aber eben oft wenig Zeit bleibt, wenn die Kinder mehr Fragen mit sich bringen, größere Themen anstehen, und man gemerkt hat eben, dass vielen Kindern dann eben nicht gerecht wird. Und dann hat man eben damals beschlossen und das eben so gegründet, dass man einfach Orte hat, wo man eher so Entwicklungsuntersuchungen, entwicklungsneurologische, also Dinge, Untersuchungen machen kann, Dinge, die eben manchmal nicht in der Praxis so auffallen oder wenn sie auffallen, einfach dem genauer nachgehen kann. Insofern denke ich, könnten wir uns auch gut ein entwicklungsneurologisches oder kinderneurologisches Zentrum nennen. Manche tun es auch, aber eben der Begriff, der sich durchgesetzt hat, ist halt SPZ oder sozialpädiatrisches Zentrum.
Sehr spannend. Was da genau noch passiert, da kommen wir noch dazu. Vielleicht erst noch mal dazu, wie du da hingekommen bist. Du hast jetzt schon kurz gesagt, du bist von deiner Ausbildung her sozusagen Kinderarzt. Wolltest du schon immer Kinderarzt werden oder Medizin studieren?
Also schon relativ lang tatsächlich. Also schon so gegen Ende der Schulzeit wurde mir das eigentlich, oder war das für mich ein großes Thema, und schon relativ lang, schon am Ende der Schulzeit dachte ich, das könnte ich mir vorstellen, habe es dann auch gemacht und bin dann eben ins Studium gegangen und tatsächlich auch Kinderheilkunde. Ich glaube, da gibt es einige, die dann früh sagen, ach, Kinderheilkunde ist toll, aber ich bin auch dann dabei geblieben und habe es bis heute nie bereut. Also für mich ist eigentlich wirklich die Pädiatrie, also die Kinderheilkunde, das Fach, was mich immer am meisten fasziniert hat. Und insofern, glaube ich, ja, hat sich das doch schon lange bei mir abgezeichnet. Und Kinderheilkunde ist für mich so ganz ursprünglich auch so gewesen, und es ist heute natürlich noch so, dass man sagt, ja, bei Kindern, da tut sich total viel. Also wenn man schaut, was schon, sagen wir, vorgeburtlich, Schwangerschaft und dann aber auch in den ersten Wochen, Monaten alles passiert, an dynamischer Entwicklung, an Themen, die einfach nie ganz gleich sind, je nach Altersstufe, sowohl gesundheitlich, aber eben halt auch, was die Krankheiten betrifft. Und das fand ich immer schon sehr spannend, faszinierend und einfach auch, habe ich immer sehr gern gemacht. Und dass ich dann eben ins sozialpädiatrische Zentrum gekommen bin und die Frage eben auch, warum mich das so dann auch bewegt hat, ist so, dass ich dann schon früh in meiner Ausbildung gemerkt habe, dass eben nicht alle Kinder gesund werden können und dass man eben nicht nur durch Medikamente oder Operationen alles heilt, sondern dass es halt viele auch chronisch kranke Kinder gibt, auch Kinder, die vielleicht nie ganz gesund werden oder die auch an ihren Erkrankungen möglicherweise sogar versterben können oder zumindest da schwer beeinträchtigt sein können, hat mich auch schon früh dann auch interessiert und da habe ich schon in meiner Ausbildung als Kinderarzt schon früh damit zu tun gehabt und das war dann auch schon relativ bald eigentlich für mich so klar, irgendwas in der Richtung
dabei
chronisch Kranke
bleiben.
Will ich machen, genau. Mhm. Ja.
Na, super. Ja, ich denke, die besondere Herausforderung ist ja da auch nochmal bei Kindern, entweder die können selber ja noch nicht sprechen, also können sich ja noch nicht verbal ausdrücken, ist ja das eine. Das finde ich dann immer nochmal besonders herausfordernd dann auch. Und man hat da wahrscheinlich nochmal ganz anders mit einem System zu tun, nicht nur mit der Erkrankten oder mit dem Patienten, mit der Patientin selber, sondern viel stärker noch mit einem System.
Ja, also beides ist für unsere Alltagsarbeit wichtig, aber beides ist nicht nur für uns wichtig, sondern grundsätzlich, wenn es um Kinder geht. Und was die Sprache betrifft, ich glaube, dass man sich zu sehr denkt, naja, Sprache geht über, oder Kommunikation geht über Sprache. Und das stimmt natürlich auch, aber Kommunikation geht natürlich schon viel früher los. Mhm. Und ich finde schon auch, dass eben schon sehr kleine Kinder, schon Säuglinge oder auch Neugeborene über die Form, wie sie sich uns mitteilen, mit uns kommunizieren, sowohl im Positiven als auch im Hinweis, wenn was nicht in Ordnung ist. Insofern glaube ich, man muss dann halt anders dran gehen, feinfühliger sein vielleicht, als jetzt jemand, der das einem mündlich äußern kann. Aber auch das ist eine große Herausforderung für alle übrigens, auch für die Eltern, die ja dann beim Säugling auch noch nicht wissen, was es will.
Beim Ersten gleich gar nicht.
Genau, ja. Und auch das ist ein ganz wichtiges Thema, auch dieses Erspüren und Realisieren, was will das Kind mit der Form der Kommunikation, die es halt kann, uns sagen. Ja. Und das finde ich bis heute ein ganz wichtiges, spannendes und auch immer wieder neu zu lernendes Thema. Und von daher war das für mich eigentlich auch nie, sag ich mal, so eine Sache, die können ja nicht sprechen. Ja, es gibt ja Kollegen, die sagen, ich brauche Menschen, die mit mir sprechen können, um sie zu behandeln. Ist so für manche, aber für mich ist es gar nicht notwendig.
Nicht so relevant.
Und uns im Team auch nicht. Sagt, man kann auch sehr viel nonverbal ausdrücken, zumal es ja auch Menschen gibt, auch gerade einige der von uns betreuten Patienten, die vielleicht nie gut sprechen lernen. Das heißt, wir haben auch ältere Kinder, auch Jugendliche, junge Erwachsene, die große Sprach- und Sprechschwierigkeiten haben und natürlich trotzdem kommunizieren. Und das ist auch eines der ganz großen Themen bei uns, wie man miteinander kommuniziert, ohne immer nur sprechen zu können. Also insofern von Anfang bis eigentlich auch ins höhere Alter ein wichtiges Thema.
Wichtiges Thema, ja.
Genau. Und das Zweite natürlich die Umgebung, die Familie, das Umfeld. Ich glaube, das wissen wir ja alle, das spielt auch für uns immer eine wichtige Rolle. Ja. Wenn es uns gut geht, geht es unserem Umfeld meistens auch besser, unseren Angehörigen, unseren Kindern oder unseren Eltern. Und man macht sich vielleicht weniger Sorgen, wenn man merkt, okay, dem anderen geht's gut. Und so ist es da auch. Und ich denke, ganz oft haben wir Kinder, die, ich nenne es mal so ein bisschen ein Stück weit, auch Symptomträger sein können. Das heißt, die Kinder spüren schon ganz früh auch, wenn es einer Mutter oder einem Vater nicht gut geht, Stress in der Familie äußert sich ganz oft auch durch unruhige Kinder, die vielleicht auch dann sozial auffällig werden können. Und manchmal liegt dann tatsächlich auch die Wurzel in ganz anderen Themen gar nicht so sehr im Kind, sondern darin, dass eben das soziale Umfeld vielleicht Schwierigkeiten hat. Und andererseits eben bei, ich sag mal, einem ausgeglichenen, zufriedenen Umfeld können auch Kinder, die vielleicht per se große Schwierigkeiten hätten oder auch haben, können dann relativ entspannt wirken oder sind dann auch. Ja.
Sehr spannend. Welche Kinder kommen denn zu dir, zu euch, ins Team, ins SPZ? Was sind denn das für Kinder? Was haben die denn für Erkrankungen, für Symptome?
Also es ist ein sehr breites Spektrum und ich hole da insofern mal ein bisschen aus, dass es an der Definition auch von SPZs liegt, denn wir sind wie alle im medizinischen Bereich tätigen Institutionen ja über das Sozialgesetzbuch definiert und bei uns heißt es eben in den SPZ sollen Kinder kommen und überwiesen werden, die eben von Behinderung bedroht sind oder manifeste Behinderungen haben, und zwar jeglicher Ätiologie. Also sehr, sehr breit. Und das wird auch von SPZ zu SPZ ein Stück weit unterschiedlich, denn auch sein, welche Kinder betreut werden. Bei uns konkret heißt es, wir haben Kinder, die zum Beispiel bei uns in der Kinderklinik geboren wurden, viel zu früh geboren wurden, also die frühgeborene Nachsorge. Da sehen wir Kinder in den ersten 2 bis 3 Lebensjahren und machen dort eben die Nachsorgenuntersuchungen gemeinsam im Team, schauen, was an Entwicklungsrisiken vielleicht da sind, ob eine therapeutische Unterstützung notwendig ist oder ob eigentlich alles okay läuft, ergänzend zu dem, was der Kinderarzt natürlich in der Praxis auch sieht. Das heißt, wir haben da oft dann auch, ich sag's mal, relativ oder viele schöne Verläufe, gesunde Kinder auch, wo man einfach dranbleiben wollen, dass man nichts verpasst. Wir haben aber auch Kinder, die vielleicht schwer betroffen waren unter der Geburt, die starke Sauerstoffschädigungen hatten oder andere Grunderkrankungen, die dann schon früh mit Behinderungen oder drohenden Behinderungen da sind, die betreuen wir. Wir haben Kinder, die vielleicht auffallen durch Sprachauffälligkeiten und Verhaltensstörungen im Kindergarten und machen da Diagnostik. Und
kommen dann die Eltern oder wer sagen, Mensch, ich glaube, bei meinem Kind ist irgendwie was nicht ganz so, oder wer initiiert das dann? Oder ist das unterschiedlich?
Auch das ist unterschiedlich, genau. Also das heißt, wenn Eltern was auffällt, gehen sie manchmal zum Kinderarzt. Der Kinderarzt untersucht und stellt fest, ja, da ist tatsächlich ein Thema, was man vielleicht nicht so auf die Schnelle beantworten könnte oder wo jetzt nicht eine einfache Therapie reicht. Wir haben aber auch, dass ein Kindergarten oder eine Erzieherin oder eine Schule auf die Eltern zugeht und sagt, da wäre gut mal zu schauen. Oder es kann auch sein, ein Kind kommt in die Klinik oder ist schon in der Klinik und man stellt fest, da ist doch ein Thema noch weiter zu schauen, eine Entwicklungsstörung oder Auffälligkeiten. Also es kann
gibt
von
viele
jeder
Wege
Richtung
sozusagen
gehen.
Genau. Dann. Ja. Okay. Und wenn es dann irgendein Thema gibt bei dem Kind. Ich denke, manchmal ist das gar nicht so einfach, auch für Eltern einzuschätzen. Vielleicht auch, wenn es beim ersten Kind ist. Was ist denn normal? Das finde ich immer so eine ganz spannende Frage eigentlich. Welches Verhalten ist denn normal und ab wann ist was nicht mehr in Ordnung oder normal? Klar, wenn es eine schwere Behinderung ist, ist es, denke ich, dann eindeutiger. Aber bei manchen anderen Verhaltensweisen finde ich das manchmal gar nicht so einfach.
Das ist so. Und ich glaube, also normal zu definieren ist ja auch schon oft schwierig. Ja, ich denke, das erleben wir selber ja auch im Alltag. Und es gibt eben Menschen, die finden Dinge normal, weil sie es vielleicht selber auch haben, wo schon andere es nicht normal finden.
Genau.
Und dann sind sie ganz überrascht, dass jemand bei dem Kind etwas auffällig oder nicht normal findet. Und das wirklich einzuschätzen, ist nicht immer einfach. Und dazu kommt ja, dass eben die Entwicklungsdynamik sehr unterschiedlich ist. Also es kann ja sein, ein Kind braucht einfach von der Entwicklungsstufe etwas länger und dann reguliert sich's wieder und dann war es halt eine verzögerte oder Entwicklungsverzögerung. Und es gibt aber Kinder, da bleibt es so. Das nimmt sogar noch zu im Altersvergleich, dann geht die Schere auseinander. Und das kann man nicht immer beim ersten Mal beantworten. Also wir haben das oft so, dass wir dann den Verdacht auf eine Entwicklungsverzögerung mal erstmal nur stellen und sagen, wir schauen nochmal genauer nach und das folgt dann durch weitere Diagnostik, durch weitere Termine. Und manchmal zeigt es auch nur der Verlauf. Also es kann auch sein, dass man dann nach einem Jahr merkt, ja, eigentlich hat sich alles wieder ganz gut
beruhigt.
Es gibt aber auch Kinder, wo es eben dann deutlicher wird.
Ja, sehr spannend. Ich denke da immer vor allem an so Themen wie ADHS ist ja so ein Thema, das immer wieder auch in den Medien auftaucht. Gibt's das überhaupt oder halten wir nur die Quirligkeit von Kindern nicht mehr aus, weil wir irgendwie denken, die müssen alle schon ganz früh still sitzen, oder ist das wirklich ein Thema? Das finde ich bei dem immer ganz spannend und wenn ich da so die Presse verfolge, wird es auch immer wieder kontrovers diskutiert mit Tabletten oder nicht, oder was ist da Krankheit und was ist da nicht Krankheit?
Ja, das sind ganz gute Fragen, ganz gute Hinweise auch schon direkt. Also was wir merken jetzt in den letzten Jahren, dass zunehmend mehr auch so in einem frühen Alter die Verdachtsdiagnose ADHS ausgesprochen wird. Also wir kriegen immer wieder auch Zuweisungen, Fragestellungen von 3-, 4-, 5-Jährigen, wo dann draufsteht Verdacht auf ADHS. Und da sind wir, da bin ich total zurückhaltend. Denn das ist eine Phase, so in der frühkindlichen Entwicklung, sagen wir mal so bis zum Schulalter, da tut sich ja noch wahnsinnig viel. Da sind eben, genau wie du richtig gesagt hast, die Kinder manchmal auch so einfach quirlig. Es gibt natürlich auch da schon durchaus Verhaltensauffälligkeiten, auch Verhaltensstörungen. Aber da in diesem Alter die Diagnose ADHS zu stellen, sind wir extrem zurückhaltend. Wird im Grunde auch von den Fachgesellschaften unter dem Alter, also von, sagen wir mal, 6 Jahren, eigentlich gar nicht unbedingt wirklich als sinnvoll erachtet. Also ich denke auch, dass es nicht sinnvoll ist. Im höheren Alter durchaus gibt es natürlich Kriterien. Also man kann diese Diagnose stellen, die gibt es auch. Die ist auch gar nicht so selten in unserer Gesellschaft. Und da natürlich, da steigen wir dann auch ein. Und wie gesagt, im jüngeren Alter muss man erstmal gucken, wie ich vorher gesagt habe, wie viel äußere Faktoren spielen eine Rolle, wie viel ist da auch an Punkten, die dann sich vielleicht auflösen oder durch andere Maßnahmen eigentlich besser werden können. Aber grundsätzlich tut es das schon.
Okay. Und ab welchem Alter behandelt ihr Kinder?
Also genau, wir sehen, wie gesagt, ab Säuglingsalter, genau. Okay. Also wenn die Kinder aus der Früh- oder Neugeborenenzeit entlassen werden, sehen wir die manchmal schon mit wenigen Wochen.
Okay.
Und wir sehen dann auch Kinder oder Jugendliche, junge Erwachsene bis 18.
Okay.
Also heißt insofern die ganze Bandbreite dessen, was man in der Kinderheilkunde sieht. Ja.
Okay. Und wenn man jetzt zu euch kommt, als erstes mit seinem Kind, als Familie, was passiert dann? Wie läuft das so ab? Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen schildern, dass man sich das vorstellen kann.
Genau, also üblicherweise ist die erste Vorstellung eine ärztliche Untersuchung. Wir haben auch bestimmte Fragestellungen, wo dann auch mal eine psychologische Erstvorstellung zu Beginn ist, wenn es relativ klar ist, dass es um Verhaltensthemen bei vielleicht nicht mehr ganz kleinen Kindern geht. Aber meistens eben die Ärztin oder Arzt vom SPZ. Man macht ein ausführliches Gespräch. Die Eltern werden vorher immer auch schon gebeten, uns einen Fragebogen zukommen zu lassen, sodass wir schon ein bisschen eine Orientierung haben und welche Themen es gehen könnte. Gelegentlich entscheiden wir dann auch im Vorfeld, ob man zum Beispiel zu zweit, also als Team schon die erste Vorstellung macht, dass eine Therapeutin, Physiotherapeutin oder andere vielleicht mit dabei ist. Und dann wird eben, nachdem man dann eben ausführlich mit den Eltern spricht und die Kinder dabei auch schon im Raum dabei sind und sie ein Stück weit auch beobachtet, die Kinder untersucht und dann eben gemeinsam besprochen, welches unsere Einschätzungen sind und ob weitere Termine sinnvoll sind, von uns empfohlen werden und welche dies denn sein können. Und das hängt dann natürlich davon ab, ob man da in, sagen wir, Entwicklungsauffälligkeiten, Verzögerungen oder sogar Störungen sieht. Dann kann es sein, dass man eben in den nächsten Schritten sagt, dass andere Kollegen aus dem Team das Kind noch sehen, sehr differenzierte Entwicklungsdiagnostik machen, Sprachdiagnostik, kognitive, also die sozusagen Verstandes- und Verstehensuntersuchungen macht oder ergotherapeutische Diagnostik macht, um dann eben so ein umfassendes Bild zu haben und zu sehen, wo ist das Kind gerade und welche Notwendigkeiten oder Empfehlungen für mögliche therapeutische oder weitere Untersuchungsschritte gibt es.
Du hast jetzt gerade schon so angedeutet, was ihr alles an Kompetenz im Team habt. Vielleicht können wir da noch mal kurz drauf gucken, weil das ja sehr umfassend ist. Also ihr habt umfassende Fragestellungen, aber habt ja auch ganz unterschiedliche Kompetenzen im Team.
Genau, und das zeichnet ja auch jedes sozialpädiatrische Zentrum aus, dass man sagt, es ist nicht nur eine oder zwei Fachdisziplinen, sondern eben neben der ärztlichen, die ich ja vertrete, gemeinsam mit meinen drei weiteren ärztlichen Kollegen, haben wir eben Psychologinnen im Team, Ergotherapeutin, Heilpädagogin, eine Lokopädin und eine Physiotherapeutin. Und demnächst, kann ich jetzt auch schon sagen, weil das jetzt auch bald umgesetzt wird, auch eine Sozialarbeiterin und eine Ernährungsberaterin, sodass wir uns da noch weiter ausweiten werden.
Oh, toll. Okay. Ah, dann ist Ernährung schon auch ein wichtiges Thema. Gleich mal darauf eingehend.
Sehr wichtiges Thema, ja, okay. Genau. Also es ist so, dass wir, also gerade wir betreuen auch viele Kinder, die dann eben nicht nur Entwicklungsrisiken haben, sondern wirklich Entwicklungsstörungen oder auch schwere Erkrankungen zum Teil haben. Sogenannte Zerebralparesen, also Kinder, die schwere Lähmungen haben, die sich manchmal eben auch nicht gut oder nicht selber ernähren können, die Ernährungsunterstützungen brauchen, Sondenernährung vielleicht auch oder sehr intensive auch logopädische Begleitung beim Füttern. Und das sind Kinder, die dann auch durchaus von Untergewicht bedroht sind und Risiken haben, da sich eben auch ernährungstechnisch nicht gut zu entwickeln.
Ah, sehr spannend. Und gibt's auch das Gegenteil von nicht Untergewicht, sondern Übergewichtigkeit und irgendwie bleibe ich jetzt beim Thema Ernährung hängen, Übergewichtigkeit, was ja dann auch wieder zu Problemen führen kann.
Genau. Oder gibt's natürlich auch, genau, also Stichwort Adipositas im Kindesalter haben wir auch nicht so selten. Ja. Wobei jetzt wir speziell in Esslingen jetzt nicht eine spezielle Adipositas Ambulanz sind oder haben, aber grundsätzlich ist es schon auch eine große Thematik, genau. Also neben dem, also Unter- und Übergewichtigkeit, ist natürlich immer die Frage auch der Fehlernährung, also die dann mit sehr viel Süß verbunden sein kann, Karies nach sich ziehen kann und auch vielleicht ja auch insgesamt einfach halt ein ungesundes Lebensführung dann langfristig auch nach sich ziehen kann. Also das ist schon eine wichtige Rolle auch.
Klar, ja. Und wenn man da im Kindesalter schon schlecht anfängt, wird es ja meistens dann nicht besser.
Das stimmt, ja.
Okay, also das ist ja total spannend. Ihr arbeitet da nämlich auch an sehr interdisziplinär sozusagen an jedem Kind oder mit jeder Familie dann zusammen.
Genau, also es ist ja so, dass wir die jetzt nicht jeder für sich nur sieht, auch wenn die einzelnen Termine möglicherweise nicht gemeinsam stattfinden. Aber alle Kinder werden dann in den Teams besprochen. Also die Kinder gesehen haben, tauschen sich darüber aus, welche Ergebnisse festzustellen sind und auch eine gemeinsame Empfehlung, also welche weiteren Schritte werden angeraten, wo und wie geht es weiter. Das wird immer im Team besprochen und dann zum Teil gemeinsam mit den Eltern kommuniziert, zum Teil auch durch eine einzelne Person aus dem Team, aber es ist immer eine gemeinsame Überlegung da und immer eine gemeinsame Weiterentwicklung. Ja.
Und ist das manchmal schwierig? Habt ihr Familien, die kommen mit ihrem Kind und die dann gar nicht klar sehen, dass da vielleicht Handlungsbedarf ist? Also wie geht ihr damit dann um? Manchmal ist es ja so eine Grenzgeschichte oder manchmal will man das vielleicht ja nicht so wahrnehmen bei seinem eigenen Kind. Da gibt's ja auch Unterstützung dann?
Ja, also ich glaube, das ist viele, wie soll ich sagen, Punkte gibt, wo man eben verzweifelt sein kann, ja, als Eltern, wenn man, man erhofft sich, ein gesundes Kind zu haben, dann hat das Kind vielleicht eine schwere syndromale Erkrankung oder einen schweren Hirnschaden oder einfach eine vielleicht auch nicht zu benennende oder nicht zu fassen, woher das kommt, diese Entwicklungsstörung. Und das macht natürlich total viel mit den Eltern. Und in diesem Verarbeitungsprozess gibt's bei, würde ich sagen, fast allen auch eine Phase der Nichtakzeptanz, auch des Ablehnens von, sag ich mal, auch Diagnosen oder Ablehnens von auch Empfehlungen oder Ratschlägen. Also es wäre auch, sag ich mal, unnatürlich, wenn es nicht so wäre. Und manche, die kommen dann etwas schneller drüber hinweg und lassen sich dann eher wieder drauf ein. Und bei einigen dauert es halt länger, bis sie dann über diese Phase hinweggekommen sind. Und manche akzeptieren es auch vielleicht fast nie und versuchen, andere Wege zu gehen. Und wir bieten, also einerseits ist so, dass uns das bewusst ist im Team und dass wir natürlich auch immer auch mehrere Gespräche anbieten, dass wir auch da jetzt nicht irgendwie vorwurfsvoll sind und sagen, das musst du doch verstehen oder müssen sie doch verstehen, sondern dass man wirklich da auch den Eltern Zeit lässt und mit denen auch mitgeht. Und dann auch, wenn man merkt, okay, da ist Bedarf noch für mehr Gespräche, die entweder durch die Person, die das Kind betreut oder auch sagt, da kann auch unsere Psychologinnen mal mit einsteigen oder jemand anders aus dem Team auch nochmal von der Seite beleuchten, was denn so die Ängste und Sorgen sind der Eltern. Also das versuchen wir schon zu aufzufassen.
Ja, weil das stelle ich mir schon, wie du auch gesagt hast, jeder wünscht sich ja erstmal und hofft auf ein gesundes Kind und wenn das eine schwerere Erkrankung, Behinderung hat, dann weiß ja ein Familiensystem, das geht nicht weg und das ist ein ganz anderes Familienleben dann. Vielleicht gibt's noch Geschwister, die ja auch noch Teil der Familie sind und alles konzentriert sich dann auf das kranke Kind oder die Eltern denken, oh je, wir werden jetzt ein ganzes Leben lang uns damit auseinandersetzen müssen, waren vielleicht mehr oder weniger darauf vorbereitet, stelle ich mir nicht so einfach dann immer vor für so ein System.
Und das ist es auch. Also ich glaube, eben die allermeisten sind ja erstmal geschockt oder überrascht, wenn man es jetzt vielleicht nicht schon vorher wusste, durch eine vorgeburtliche Untersuchung, aber in den meisten Fällen weiß man ja nicht, was auf einen zukommt. Selbst dann weiß man nicht, was konkret das bedeutet.
Genau.
Und auch da sind wir oder sehen wir uns auch einfach als Begleiter, dass wir sagen, es gibt eben die Kinderärzte, die eine ganz wichtige Rolle spielen, die ja die Kinder viel öfter sehen als wir, aber es gibt, und dann gibt es auch vielleicht auch noch andere Unterstützungssysteme, ja, durch die sozialen Dienste oder durch die sozialmedizinische Nachsorge oder eben auch andere bei uns im Landkreis angebotenen Hilfen. Aber ich denke, wir sehen uns schon da auch so ein Stück weit als jemand, der so ein bisschen mitführt und auch so ein bisschen die Eltern durch diese Zeiten geleitet und begleitet und auch hinweist, wo gibt es denn Unterstützungsangebote, welche Maßnahmen kann man da noch ergänzend machen. Und also mein Eindruck ist schon, dass man da wirklich viele, ich glaube auch die meisten Eltern dann schon auch mitnehmen kann. Und das ist halt nach einem gewissen Verarbeitungsprozess dann für viele auch wirklich gut weitergehen kann. Ja, und das ist auch übrigens auch eine meiner Motivationen immer gewesen, dass ich gesagt habe, warum will ich Sozialpädiatrie oder eben Neuropädiatrie und eben diesen Schwerpunkt machen, weil ich glaube, auch wenn man nicht alle heilen kann oder vielleicht viele nicht heilen kann, kann man doch die Lebensqualität erhöhen, man kann den Alltag so gestalten, dass es für die Kinder stimmt und dass die Kinder glücklich und zufrieden sind und dann wieder, was wir vorhatten, auch die Eltern. Und wenn man das erreicht und das merkt, dann kommen die Kinder plötzlich auch viel zufriedener wieder zu den Terminen, man hat da doch einiges auch an Möglichkeiten, um es auch wenn nicht alles gut ist, aber es doch so viel besser zu machen, dass sie dann eine sehr hohe Lebensqualität und Freude haben auch.
Ja, ja, also eine gute Freundin von mir leitet ein Kunstzentrum sozusagen, wo Menschen mit Behinderungen Kunst machen und die machen auch große Ausstellungen mittlerweile. Und über diesen Zusammenhang haben wir uns da lange unterhalten, weil das ja immer so eine Abwertung ist. Ist das jetzt noch Kunst? Weil die sind ja behindert. Und das finde ich so interessant dann auch, dass dieses immer so anders gewertet wird, aber eigentlich sind es genauso Menschen wie du und ich, die können halt bestimmte Sachen nicht, weil sie eine körperliche Einschränkung haben, aber warum wird das immer so anders gesehen? So, das haben wir da lang drüber diskutiert, finde ich eigentlich sehr spannend, weil das bedeutet ja immer erstmal im Kopf, wenn man sowas hört, oh je, schrecklich. Und viele Wege, wie du ja gesagt hast, führen ja eigentlich zu was genauso Wertvollem und Schönem.
Ja, genau. Und jetzt sind wir wieder bei dem, was du vorher gefragt hast, was ist schon normal? Das hat halt irgendwann irgendjemand definiert und jeder definiert es für sich anders. Und ich glaube eben, dass Lebensentwürfe anders laufen können. Und dass die aber auch sehr gut sein können. Und also mir fallen verschiedene Beispiele ein, eben Künstlerinnen, Künstler einerseits oder eine Band, ja, es gibt eine Band, die dann einfach zusammengesetzt ist aus Menschen mit und ohne Handicaps, die einfach tolle Musik machen. Oder Schauspieler, auch eine Schauspielgruppe, die wir hier auch schon gesehen haben. Also einfach, da gibt's ganz viele Möglichkeiten und auch, aber auch kleine Dinge im Alltag, wo man einfach merkt, den Kindern geht's da wirklich gut und die entwickeln sich halt in ihrem Tempo, aber sie entwickeln sich und für das ist für die wunderbar. Und das zu erkennen und zu akzeptieren und wenn man dann damit so, ich sag mal, seinen Frieden hat, dann ist das, glaube ich, für die Familien gut und für unsere Gesellschaft täte es wirklich gut zu sagen, wir sind inklusiv. Es gibt nicht nur die Norm, das wäre total langweilig, sondern in unserer Inklusion haben wir einfach eine ganz bunte Mischung aus ganz verschiedenen Menschen, auch mit kognitiven, körperlichen oder sonstigen Einschränkungen, die sind Teil von uns und unserer Gesellschaft.
Ja, genau, weil jeder kann etwas und die einen ein bisschen mehr, die anderen weniger. Das ist aber deshalb keine Wertung der Menschen sozusagen, genau.
Ja, genau.
Ja, finde ich auch total wichtig. Vielleicht noch so zum Abschluss, was gibt's denn bei euch an besonderen Entwicklungen, Projekten noch? Du hast es mit der Ernährung jetzt noch dazu gesagt.
Genau, also was wir jetzt gerade so in den letzten Monaten, also Vorlauf ist schon viel länger in Jahren auch im überlegt haben, ist, dass wir gemerkt haben, Kinder, die eben auch nicht nur, in Anführungsstrichen nur, Entwicklungsstörungen haben, die jetzt im kognitiven oder sozial-emotionalen Bereich sind, sondern auch Kinder mit chronischen Krankheiten, wie zum Beispiel auch eben Diabetes oder chronisch entzündlichen Darmerkrankungen sind einfach auch Kinder, die auch eine sehr multidisziplinäre Betreuung brauchen. Und das ist so unser Projekt, wo wir sagen, da wollen wir auch mehr zusammenarbeiten. Das tun wir jetzt schon sehr intensiv mit den Kollegen aus den anderen Bereichen, sind da super vernetzt und haben da wirklich einen tollen Austausch. Und das wollen wir jetzt noch im Grunde auch ein Stück weit nicht nur wie wir das Leben schon weiterleben, sondern auch noch organisatorisch untermauern und erweitern uns da und deshalb eben zum Beispiel die vorher erwähnte Ernährungsberatung und dass wir da auch unsere Expertise aus sozialpädiatrischer Sicht mit einbringen und von der anderen Seite eben die fachlich kinderärztliche Sicht. Insofern gibt's da als Projekt das, was als nächstes so ansteht bei uns.
Super. Also ich glaube, die Kinder, die irgendein Thema haben, beziehungsweise die Familien, sind super bei euch aufgehoben. Und wenn man zu euch kommen will, findet man alles bei uns über die Homepage des Klinikums Esslingen, SPZ. Und da kommt man dann zu dir oder zu dem ganzen Team von euch. Und vielen Dank für eure tolle Arbeit und vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank auch meinerseits.
Das war Deine Gesundheit. Der Podcast aus dem Klinikum Esslingen. Neue Folgen gibt's überall, wo es Podcasts gibt.